Herzlich willkommen bei Zufrieden. Zufriedenheit ist kein Ziel, sondern ein Zustand, ein Lebensgefühl. Aber wie kommt man dorthin? Ist innere Zufriedenheit eine Mammutaufgabe oder vielleicht einfach nur eine Frage des Trainings? In dieser Podcast-Folge zeige ich dir, warum äußere Ordnung ein Anfang sein kann, aber echte Zufriedenheit nur mit innerer Arbeit entsteht und wie du diesen Weg ganz konkret beginnen kannst. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du wieder dabei bist bei Zufrieden. Heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ich greife mal wieder den Namen dieses Podcasts auf, Zufrieden. Innere Zufriedenheit oder innerer Frieden, das ist ja eines meiner Hauptziele, wie ich bereits in der Folge Nummer 2 erwähnt habe. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören im Nachgang an diese Folge. Und alle Themen, um die es hier in diesem Podcast geht, haben ja was mit Zufriedenheit zu tun und damit, wie ich hier meinen Weg zu mehr inneren Frieden gegangen bin in der Vergangenheit und auch jetzt eben noch auf dieser Reise bin und dich einfach auf diese Reise mitnehme. Und auf dieser Reise zu innerem Frieden gibt es aus meiner Sicht immer zwei Komponenten, die beide bespielt werden müssen. Und möglichst, sage ich mal, so, ja, die müssen jetzt nicht unbedingt eine Balance sein, aber wenn nur an einer dieser beiden Komponenten gearbeitet und nur dort Veränderungen auftreten, dann wird das halt nicht auf Dauer zu innerem Frieden führen, beziehungsweise dann ist er einfach nur gerade sehr kurz und kann sich jederzeit auch wieder ändern. Und natürlich kann sich innerer Frieden immer jederzeit wieder ändern, aber es geht natürlich darum, so bei mir auf meiner Reise mein Gesamtlevel von innerer Zufriedenheit einfach auf ein anderes Niveau zu heben. Und natürlich werden dann auf diesem höheren Niveau immer noch Schwankungen sein, denn das ist ja das Leben. Das Leben ist ja keine gerade Linie, sondern es gibt immer Aufs und Abs. Und genauso ist es auch bei der inneren Zufriedenheit. Und es gibt äußere Umstände, die es einem natürlich erschweren, innere Zufriedenheit zu haben. Genauso gut kann man aber im Außen alles Picobello und Friede, Freude, Eierkuchen haben und trotzdem innerlich noch ganz, ganz viel Unruhe und Unfrieden haben. Und diese zwei Bereiche, Außen und Innen, die spielen natürlich auch ineinander. Die Grenzen vom einen zum anderen sind fließend, aber beides muss man immer im Blick haben, wenn man mehr inneren Frieden haben möchte. Und wenn man jetzt sich rein aufs Innere konzentrieren würde, ich glaube, wenn man jetzt nur das Innen macht, könnte man auch inneren Frieden erreichen, weil es geht ja um inneren Frieden. Allerdings, wenn man jetzt das mit nur innerer Arbeit erreichen möchte, ich glaube, das ist so dann so das Level von buddhistischen Mönchen, die den ganzen Tag sich in Genügsamkeit und Gleichmut üben, ein extrem bescheidenes Leben führen und wie gesagt so den ganzen Tag irgendwie meditieren. Und vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die diese unfassbare, grenzenlose innere Zufriedenheit, innere Ruhe für sich haben. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben das nicht. Zumindest gehöre ich dazu. Und deswegen versuche ich eben an diesen beiden Polen daran zu arbeiten, mich immer ein bisschen ein Stückchen dem Ganzen zu nähern. Und die meisten Strategien, die ich hier in diesem Podcast teile, betreffen das Außen, also im Außen Ordnung zu machen, Ruhe zu schaffen, damit auch irgendwie das Innere zur Ruhe kommen kann. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grade aus meiner Sicht. Und deswegen teile ich diese Strategien hier ja auch mit dir. Mit Strategien meine ich jetzt in dem Fall ganz konkret das minimalistische Leben, das Leben, das ressourcenbewusst ist, was ein bisschen entschleunigt ist. Aber es funktioniert trotzdem nicht, wenn man selbst mal jetzt perfekt, was auch immer perfekt minimalistisch ist, das gibt es ja auch gar nicht. Aber wenn man sehr minimalistisch lebt, komplett Konsum hinter sich gelassen hat, kann man trotzdem immer noch innere Unruhe haben. Das kann ja die innere Unruhe, der innere Unfrieden, kann ja diverse Gründe haben. Und nur durch eine ordentliche Wohnung, durch das sozusagen Loslassen des Materiellen wird man, glaube ich, jetzt nicht dauerhaft inneren Frieden erreichen können. Und es geht mir hier eigentlich auch gar nicht um erreichen, sondern einfach kultivieren, weil ich glaube, dieses inneren Frieden zu erreichen, das ist auch wieder so irgendwie so ein Ziel, hinter dem man herläuft. Und es ist eigentlich genau das nicht, sondern innerer Frieden ist ja eine Art Lebenshaltung. Ja, und natürlich kann man diese Lebenshaltung, man kann sich dafür entscheiden auf der einen Seite, aber ich glaube, es fällt uns trotzdem unfassbar schwer, die dann auch wirklich zu leben und zu spüren, diese Haltung. Und Ausmisten als Aktion, die man im Außen macht, als Veränderung, die im Außen hervorgerufen wird, ist aus meiner Sicht ein super Ausgangspunkt auch für innere Arbeit. Denn das bedingt auch wieder so ein bisschen diese innere Arbeit, sich im Loslassen zu üben. Und ich glaube, dass da auch eben einiges an innerer Arbeit einhergeht mit diesem Ausmisten im Außen, weil man löst sich von materiellem Besitz Stück für Stück. Man kriegt dadurch innerlich neue Erkenntnisse, neue Priorisierungen seiner Werte und hinterfragt vieles. Und es geht wirklich sehr stark mit dieser inneren Arbeit auch einher, wenn man das ernsthaft und lange betreibt. Genau, deswegen finde ich das schon mal super Tool, um auf beiden Ebenen zu arbeiten. Und ich muss aber auch sagen, ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo was im Außen durchaus meinen inneren Frieden massiv beeinträchtigt. Ich hatte das auch schon in sicherlich einigen der letzten Podcast-Folgen erwähnt, dass ich so viele To-Dos und Projekte mit mir rumschleppe. Also jetzt gar nicht so äußeren Ballast im Sinne von materiellem Besitz, sondern so Verpflichtungen als Ballast. Und das hat mir jetzt in der letzten Woche einen unfassbaren inneren Frieden beziehungsweise wirklich eine Zufriedenheit gebracht. Zwei große To-Dos, die ich wirklich monatelang mit mir rumgeschleppt habe, endlich abzuhaken. Und das hat mir wirklich viel Frieden gebracht. Denn so Sachen abzuschließen, so Projekte abzuschließen und Ordnung schaffen, das kann vieles in einem auflösen. Allerdings kann es ja nur das auflösen, was durch diese konkreten Verpflichtungen an innere Unruhe geschaffen wurde und nicht darüber hinausgehend irgendwie innere Dinge, sowas wie eine ungesunde Handlungsmuster oder ungesunde Denkmuster, die noch vielleicht darunter liegen unter diesen Projekten und Aufgaben, die werden dadurch aus meiner Sicht, dass man nur einfach dieses Projekt, diese Aufgabe löst oder abhakt, nicht gleichzeitig mitgelöst. Denn man läuft dann schnell Gefahr, dann wieder in das nächste Projekt zu laufen oder sich das irgendwie aufzubürden. Und dann ist man wieder in diesem Hamsterrad drin. Und wenn man nicht das, was darunter ist, für sich mal überhaupt beleuchtet, was steckt denn eigentlich dahinter, dass ich mir vielleicht immer wieder neue Projekte auch suche oder aufbürde, dann habe ich vielleicht immer kurz dann diesen Effekt, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist Ruhe da, jetzt bin ich zufrieden. Aber da kommt man dann ganz, ganz schnell auch wieder raus, weil die eingetrichterten Handlungs- oder Denkmuster, die werden immer wieder dazu führen, dass man wieder in diese Situation reinkommt. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sehr gut sagen. Und so funktioniert halt Zufriedenheit nicht. Zufriedenheit ist im Idealfall etwas, was einfach da ist und was nicht an irgendwelche äußeren Bedingungen geknüpft ist, dass man sagt, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das gekauft habe, dann bin ich zufrieden. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach ein Lebensgefühl, das natürlich, insbesondere wenn Situationen kommen, die im Außen sehr unruhig sind, einen da rein auch begleitet und in diesen Situationen wie so ein Anker und ein Fels in der Brandung irgendwie ja verankert und begleitet und stärkt natürlich auch. Und das ist natürlich schwierig, dieses Lebensgefühl jetzt sich aufzubauen, weil, wie gesagt, man kann dadurch, dass man im Außen anfängt, Veränderungen zu machen, sicherlich schon einiges in sich da triggern und bearbeiten. Aber irgendwann kommt man an eine Grenze, zumindest ist es mir jetzt irgendwie so ergangen, Und ich glaube, das ist einfach so ein zwangsläufiger Prozess, wo man irgendwann merkt, okay, jetzt ist die Arbeit im Außen immer noch da und ich mache Veränderungen und ich habe schon extrem viel verändert. Und die Veränderungen, die ich jetzt noch machen kann, die werden nie so groß mehr sein, wie das, was ich jetzt im Inneren verändern kann. Am Anfang kann man im Außen, glaube ich, sehr große Veränderungen hervorrufen. Aber irgendwann nimmt dann sozusagen dieser dieser Effekt, auf die innere Zufriedenheit zu wirken, ein bisschen ab einfach, weil dann wird es einfach irgendwann Teil des Alltags, das Ausmisten, das minimalistische Leben. Und die Veränderung, diese große Veränderung zu dem minimalistischen Lebensstil, war dann ja schon da. Und dann ist die Frage, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Weil, so komplett die innere Zufriedenheit, ich meine, wenn ihr jetzt meinen Podcast hört, das ist Folge Nummer 53, ich bin jetzt noch nicht hier die Erleuchtete und das wird auch nie passieren. Und das eben, es ist halt nicht so dieses Ziel, auf das man hinarbeiten kann und was dann für immer da ist, sondern es ist einfach so ein Lebensgefühl, einen Zustand und es ist immer, Zufriedenheit ist wirklich immer hier und jetzt und die kann ganz kurz sein, weil ich gerade mein Projekt abgeschlossen hat, aber die kann eben auch auf einem neuen Level sein im Sinne eines Lebensgefühls oder so einer Lebenshaltung, einer Haltung, wie man durchs Leben geht. Also, wie kann man das kultivieren? Man kann natürlich Persönlichkeitsentwicklung machen und da sicherlich an viele Dinge kommen, sowas wie Glaubenssätze, die der inneren Zufriedenheit im Wege stehen. Das kann man machen. Man kann meditieren, kann zum Beispiel so eine Hardcore-Version von Meditation machen, nämlich Vipassana. Das ist so ein 10-tägiges Schweige-Meditations-Veranstaltung. Was ich momentan mache, also Meditation habe ich sehr viel praktiziert, bevor die Kids auf die Welt gekommen sind. Seither funktioniert das für mich nicht, das in meinen Alltag gut zu integrieren, beziehungsweise mache ich das auf andere Art und Weise. Während ich vorher vielleicht eben morgens eine halbe Stunde in Ruhe meditiert habe, ist jetzt halt im Alltag vielleicht, dass ich mal, keine Ahnung, wenn ich unter der Dusche stehe und das Wasser spüre, dass mal kurz ich das Gefühl, so wie früher ich eine Wasserfallreinigungsmeditation im Kopf gemacht habe, ich jetzt einfach versuche, mir dann in dem Moment vorzustellen, dass das Wasser irgendwie mich auch von innen reinigt. Also baue ich das quasi so ein bisschen in den Alltag ein oder wenn ich jetzt meinen Kids beim Spielen zuschaue, einfach dieses im Hier und Jetzt sein, sich zu spüren. Das sind jetzt die neuen Formen für mich von Meditation beziehungsweise von Achtsamkeitsübungen, kann man in dem Fall einfach sagen. Ich mache zurzeit Kraniosakraltherapie. Das hat jetzt nichts mit einer Psychotherapie zu tun. Man kann natürlich auch eine Psychotherapie machen, wenn es bestimmte Themen gibt, an denen man einfach arbeiten möchte oder muss, weil es ungesund ist. Ich bin ja überhaupt jetzt keine Psychologin, ich bin da nicht bewandert und kann da auch keine Tipps oder Ratschläge geben. Aber sicherlich ist Therapie, also Psychotherapie, eine sehr gute Form, um innere Arbeit zu machen und da weiterzukommen für sich und auch einfach sich besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge auf der Reise zu mehr innere Zufriedenheit. Und ich bin relativ zufällig auf eine Kraniosakraltherapeutin gekommen. Ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, wie das eigentlich erklärt wird, weil ich finde es unfassbar schwierig zu erklären, was da passiert. Also laut Google-Recherche-Definition ist die Kraniosakraltherapie eine Methode der Alternativmedizin, die der Osteopathie zugeordnet wird. Das Ziel der Therapie soll sein, einen weitgehend ungehinderten Liquorfluss von Kopf bis Kreuzbein sicherzustellen. Dazu werden manuelle und physiotherapeutische Maßnahmen angewendet. Genau. Also es geht vor allem so um diesen ganzen Fluss entlang der Wirbelsäule bis zum Steißbein, also von Kopf bis Steißbein. Und da wird durch leichten Druck an manche Punkte eben einiges, ich sag mal, freigesetzt. Wie gesagt, das ist Alternativmedizin. Ich will auch überhaupt keine Werbung für Kraniosakraltherapie machen. Ich bin da zufällig reingerutscht und merke, dass es mir halt extrem gut tut. Und das ist einer von tausenden Wegen ist, auch innere Arbeit zuzulassen, weil da kommt einfach extrem viel hoch, beziehungsweise die Therapeutin, so wie sie das zumindest macht, kommt da extrem viel hoch und das ist sehr intensiv für mich, tut aber auch extrem gut und ist wirklich eine ganz andere Form. Das ist nicht so verkopft oder so Redetherapie wie jetzt bei der Psychotherapie, sondern es ist, hat halt auch diese körperliche Dimension und die Therapeutin spürt auf dieser körperlichen Dimension so ganz viele Dinge, wo eben bei mir im Körper oder im Seelischen dann in dem Fall so vielleicht so Spannungen sind und wie das gelöst. Also es ist sehr, ich finde es super spannend. Ich habe das mit unserem jüngeren Kind einmal gemacht, war mit dem Kind einmal auch bei ihr und sie hat dann da ganz viel noch gelöst, was irgendwie so an Verspannung noch irgendwie aus dem Geburtsprozess, so meinte sie das zu erklären. Also ja, ihr merkt schon, das kann man auch natürlich alles als Scharlatanerie abtun. Aber ich, also mein Gefühl ist, dass da sehr viel dran ist, weil unser Kind hat, es ist unfassbar gewesen, diese Sitzung mit dem Kind, weil das Kind war total ruhig dabei. Es hat alles super mitgespürt. Ich meine, die Kids, die sind so feinfühlig, die haben ja noch ganz andere Antennen als wir und das Kind ist einfach so mitgegangen in diesen wirklich sehr leichten Druckberührungen. Das ist nicht ansatzweise so intensiv wie eine Massage oder so, überhaupt nicht. Das ist von den, wie die Therapeutin halt diese Druckpunkte halt irgendwie triggert, meine ich jetzt einfach von dem Druckgefühl. Also das ist wirklich nicht intensiv, aber trotzdem löst es so viel aus. Und das Kind ist dann einfach eingeschlafen irgendwann in meinem Schoß. Und ich glaube, es war dann so 17 Uhr, als wir mit der Therapie da zu Ende waren. Und es hat dann einfach 14 Stunden durchgeschlafen, das Kind. Wirklich. Ich habe es dann wirklich mit Klamotten in den Buggy gelegt, dann mit dem Buggy nach Hause gefahren, vom Buggy dann ins Bett umgezogen. Es ist kein einziges Mal wach geworden. Also worauf ich hinaus will, es hat was mit diesem Kind gemacht, auf jeden Fall. Weil es schläft sonst normalerweise nicht unter solchen Umständen, alleine von einem Ort das Kind in das andere irgendwie zu legen, dann ist, da gab es schon, also da wird das in der Regel wach, ja, und 14 Stunden am Stück mal sowieso nicht. Und das war einfach, man hat einfach gemerkt, es passiert irgendwas. Also ja, wie gesagt, es ist sicherlich keine wissenschaftlich erwiesene Technik, wobei ich es nicht weiß, vielleicht ist es auch wissenschaftlich erwiesen. Ein spannender kleiner Ausflug hier im Podcast in die Kraniosakraltherapie, weil es gerade einfach mit mir viel macht. Und keine Ahnung, vielleicht fühlt sich die ein oder andere von euch ja auch berufen dazu, sich das mal anzuschauen. Also es ist halt aus der Richtung Osteopathie, deswegen kann das auch durchaus sein, dass da irgendwie schon ein bisschen auch erforscht ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir auch egal. Ihr merkt, dass das Schöne an dieser Therapieform ist, dass es eine andere Art von Zugang ist zu allen möglichen Themen. Eine ganz andere Art, die auch einen körperlichen Zugang und direkt auch diesen emotionalen Zugang dadurch auch schafft. Und gar nicht um verkopfte Dinge und irgendwie ich muss dies oder ich muss das oder noch Sachen umzusetzen aus irgendeiner Psychotherapie, irgendwelche Verhaltensänderungen, sondern ja, irgendwie ist das eine ganz andere Form von Veränderung, die dann einem getriggert wird und auch überhaupt seine Themen so an die Oberfläche zu spülen geht da. Also für mich funktioniert es gut. Die Therapeutin hat mir aber auch gesagt, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass jeder da direkt irgendwie so einen guten Zugang zu seinen Gefühlen oder seinen inneren Themen hat wie ich. Und ich bin da halt relativ offen in die Sache reingegangen, weil ich aber auch jahrelang ja auch schon vorher Persönlichkeitsentwicklung, Meditation und alles Mögliche gemacht habe. Das war, glaube ich, vielleicht auch einfach so ein guter Nährboden, auf den das getroffen ist. Also ich will gar nicht für Kraniotherapie Werbung machen, sondern einfach nur sagen, es gibt so viele Therapieangebote, alternativ oder auch klassisch. Da kann, wenn man sich berufen fühlt oder wie ich irgendwann an diese Grenze kommt, auf dem Weg zur Zufriedenheit oder nicht auf dem Weg zur Zufriedenheit, sondern bei der Kultivierung von Zufriedenheit Unterstützung braucht, im Rahmen der inneren Arbeit, dann findet man sicherlich oder kann man sicher auch durchprobieren durch verschiedene Therapie- oder Coaching-Methoden. Und ich glaube, was mir jetzt in meinem Alltag ganz gut tut, sind so Kleinigkeiten. Und ich weiß, ich habe das zum Beispiel auch vor den Kids praktiziert, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich glaube, das ist was, womit man, wenn man das jeden Tag macht, auch schon für sich ganz andere innere Arbeit machen kann und seine Perspektive einfach auf die Dinge, die da sind, richtet, statt immer nur auf den Mangel, was nicht da ist. Also es ist, glaube ich, ein unfassbar gutes Tool, um eine zufriedene Lebenseinstellung zu praktizieren. Einfach jeden Tag ein bisschen ein Dankbarkeitstagebuch oder andere Dankbarkeitsroutinen, vielleicht vorm Schlafen gehen, sich Sachen zu sagen oder mit seinen Kindern zusammen. Das kann man ja auch anfangen, wenn die etwas älter sind, zu fragen, wofür sie heute dankbar waren oder was heute schöne Erlebnisse waren, kostbare Momente, für die sie dankbar waren zum Beispiel. Kleine Entscheidungen für sich zu treffen, à la ich bin es mir wert. Also dieses ich bin es mir wert, das habe ich jetzt ja auch schon in einigen der letzten Podcast-Folgen erwähnt. Da habt ihr vielleicht gemerkt, auch da tut sich gerade bei mir ein bisschen was. Mehr wieder für mich einzustehen, und das hilft mir auch zu innerer Zufriedenheit, weil Zufriedenheit für mich nicht nur das jetzt, oder ich glaube, mir ist es fällt mir sehr schwer, mit den Dingen im Außen und so im Reinen zu sein, auch wenn sie gerade nicht gut laufen, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Level, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, einfach sich selbst wertschätzt, vernünftig einen Blick auf die anderen Dinge, auf das Außen zu haben. Das ist eine ganz andere Qualität, die man dann, glaube ich, hat, der Blick auf das Äußere. Und immer wieder für sich dann im Alltag oder halt auf seiner Minimalismusreise zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, nee, ich bin es mir jetzt wert, das so und so zu machen. Ich bin es mir jetzt wert, nur noch hochwertige Kleidung zu kaufen mit Naturfasern, weil ich es mir wert bin, an meinem Körper, an meiner Haut, die ein durchlässiges Organ ist, nur natürliche Materialien zu haben, nur hochwertige Materialien zu haben zum Beispiel. Auch das sind so kleine Gesten oder so eine kleine Richtungsweiser für sich selber in seinem Leben, um seinen eigenen Selbstwert irgendwie zu kultivieren und die Zufriedenheit mit sich selbst nochmal so durch solche Gesten sozusagen einfach zu leben. Und vielleicht auch, wenn man es am Anfang noch gar nicht selber, ich sag mal, glaubt, in Anführungszeichen, doch irgendwie für sich loszugehen und immer mehr davon sich auch selber zu überzeugen, ja, ich bin es mir wert. Also ich glaube, dass das als so ein Mantra für mich auch unglaublich wertvoll ist, was ich momentan sehr, sehr viel benutze und eben meine Entscheidung zum Teil danach auszurichten. Aber auch kleine Pausen zu machen, weil auch das ist sowas wie, ich bin es mir wert, auch mal Pausen zu machen und sich aber vielleicht auch zu überlegen oder einfach mal zu spüren, was sind denn eigentlich wirklich Pausen, die mir gut tun. Ein gutes Beispiel hier ist jetzt zum Beispiel dieser Podcast, wo ich manchmal mich frage, das ist natürlich eine Me-Time-Aktivität, die ich hier mache, aber ist das tatsächlich eine Pause von meinem Mama-Alltag oder Mama- und erwerbstätigen Alltag, die mich nährt, die mir Kraft gibt, weil ursprünglich dieser Podcast ja aus dem Wunsch, kreativ zu sein und etwas zu machen, wo kein anderer mir reinreden kann, wo ich komplett selbstbestimmt bin. Und das waren ja so die Antriebe für den Podcast. Und ja, mittlerweile ist es halt eine wöchentliche Verpflichtung, in Anführungszeichen, auch eine Folge hochzuladen. Und ich will es jetzt nicht negativ so ausdrücken. Es ist einfach so, ne? Also es ist einfach ein To-Do jede Woche und nicht nur ein, ach ja, ich mache jetzt mal eine Pause, jetzt brauche ich sie, jetzt tut es mir gut und ich werde jetzt kreativ und ach, jetzt habe ich sofort die zündende Idee für ein Thema. Natürlich steckt da auch immer mehr so ein Müssen oder einen Sollen drin. Und die Entscheidung, eine wöchentliche Folge rauszubringen, ist natürlich meine eigene Entscheidung. Die oktroyiert mir niemand auf, aber auch da bin ich so ein bisschen selbstkritisch geworden. Ist das jetzt wirklich die Me-Time, die Pause, die mir Kraft gibt, die mich nährt? Oder ist es einfach eine Verpflichtung, die mich vielleicht abends, wenn ich den Podcast produziere, eher dazu bringt, dass ich später ins Bett gehe und ein bisschen wertvoller Schlaf, den ich eigentlich bräuchte, mir entgeht? Genau, also da stecke ich momentan total in der Reflexionsphase, wenn man so will. Und ich habe schon öfters erwähnt, dass ich an diesem To-Do des Podcasts manchmal einfach zweifle. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich keinen Spaß am Podcast habe. Ich liebe das Podcast machen und das ist auch der Grund, warum ich es noch mache. Und diese Verpflichtung mir auferlege. Und ja, also ihr werdet ja mitbekommen, wie es mit dem Podcast, ob oder wie es weitergeht. Ich will auch nichts jetzt vorwegnehmen. Es gibt auch keine Entscheidung. Momentan läuft der Podcast einfach ganz normal weiter und ich will niemandem hier Angst machen. Oder was jetzt Angst? Ich will nichts ankündigen, aber ich stecke da einfach auch immer mal wieder in einer kritischen Reflexion, was das Thema angeht. Und ich glaube, dass es auch einfach gesund ist, wenn man sich da auch selber mal hinterfragt. Und man kann ja auch darüber hinaus andere Sachen hinterfragen, sowas wie das Konsumverhalten. Das ist ja auch etwas, was ich schon viel hier in dem Podcast thematisiert habe, wo ich dir auch ganz viele Tipps mit an die Hand gebe, dein eigenes Konsumverhalten dir einfach bewusst zu machen, um bewusstere Entscheidungen zu treffen, die darauf abzielen, dass du mit dir und der Welt und den Ressourcen hier wertschätzend umgehst. Und ich glaube, eine weitere Sache, die mir in meinem Alltag hilft, so ein bisschen mehr diese Zufriedenheit zu kultivieren, ist noch sowas, einen eigenen Maßstab. Es ist auch so ein bisschen wie ein Mantra, was ich habe. Und das habe ich, glaube ich, in Folge Nummer 02 des Podcasts, glaube ich, auch erwähnt. Nämlich ein Beispiel aus einem Kinderbuch von Patterson und Findus. Ich erzähle das jetzt an der Stelle nochmal, weil ich mir diese Geschichte auch einfach selber immer und immer wieder erzählen muss, weil sie für mich so viel aussagt, wo ich gerne hin möchte und immer noch nicht bin. Und es ist auch okay, dass ich da noch nicht bin, aber es ist trotzdem für mich wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern. Und deswegen erinnere ich dich jetzt auch dran, falls du die Folge schon gehört haben solltest. Jetzt ein freundlicher Reminder und eine Auffrischung. In dieser Geschichte malt Findus ein Bild für Patterson. Und Patterson baut ein Auto für Findus. Beide wissen aber nicht davon, dass die andere Person oder Findus ist eine Katze, also dass das andere Wesen etwas gemacht hat. Und am Ende finden sie sich in dem Buch, sie suchen sich die ganze Zeit, um sich jeweils das zu geben, was sie in dem Fall gemalt oder gebastelt haben. Und dann finden sie sich, Überraschung hier, Findus, du hast ein Auto, und dann fährt Findus damit rum. Und Findus gibt Patterson das Bild und dann sagt er, danke für das, ich glaube, dann sagt der Patterson zu Findus, danke für das Bild, Punkt, es ist gut geworden. Und dann sagt Findus, danke für das Auto, es ist auch gut geworden. Und ich finde, also mich hat das unfassbar getriggert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, weil ich finde, dass heutzutage gut quasi nicht gut genug ist. Also wenn man sagt, etwas ist gut geworden, dann hat das fast schon eine negative Konnotation, weil irgendwie, also es müssen ja heutzutage immer 5 Sterne sein. 4 Sterne sind ja schon eine Katastrophe. Aber ich finde, also dieses Bild und also die Geschichte und diesen kleinen Ausschnitt, also das Ende der Geschichte, das hat so ein ganz anderes, einen ganz anderen Vibe als der Vibe, den wir heute haben. Und ich habe über diesen Vibe tatsächlich auch zufälligerweise genau in der letzten Folge Nummer 52 gesprochen, wo ich über immer mehr, schneller, unmenschlicher. Und dieser Vibe, es ist gut geworden, Punkt. Und das einfach aufrichtig zu meinen, genauso zu sagen und genauso zu meinen, hey, es ist gut geworden und gut ist gut und gut ist wirklich mehr als gut genug. Und diesen Vibe, den finde ich einfach so schön und ich möchte mich einfach immer öfters auch, und deswegen die Geschichte, ich versuche sie mir immer mal wieder zu erzählen und einfach nur diesen kleinen Satz, es ist gut geworden, Punkt. Es ist gut, Punkt. Es muss nicht sehr gut, es muss nicht perfekt, es muss nicht wow, fantastisch, fabelhaft und wunderbar sein, sondern es ist gut. Und gut ist unfassbar gut. Also, und können wir nicht einfach zufrieden sein im Sinne von die Sachen als gut sehen und schätzen, so wie sie einfach sind, gut und nicht schneller, höher, weiter. Und ja, das hilft mir irgendwie immer wieder, so diesen Maßstab, den wir heutzutage haben, an Perfektionismus und so weiter, einfach runterzuschrauben und an dieses entschleunigte, an diesen Entschleunigungsvibe irgendwie zu denken. Und das, ja, wie gesagt, hilft mir sehr, dieser kleine Auszug aus der Geschichte. Was man natürlich auch machen kann, um diese um innere Zufriedenheit einfach zu kultivieren, ist Entscheidungen für sein Leben, wieder auch jetzt, das geht wieder Richtung Außen, zu treffen. Entscheidungen und Priorisierungen. Und das sind ja Sachen, die einfach auch in dem minimalistischen Lebensstil ganz, ganz wichtig sind. Denn diesen Lebensstil lebe ich ja zumindest ganz stark mit der Maßgabe, mir Zeit, mir Raum und irgendwie auch Kraft, innere Ressourcen und äußere Ressourcen freizuschaffen für die Dinge, die wichtig sind. Und zu priorisieren, was ist denn wichtig, welche Dinge sind wichtig, welche Aktivitäten sind wichtig, was erfüllt mich, was nährt mich. Und das sind ja meistens eher Aktivitäten oder Dinge, Freundschaftspflege, Familie. Vielleicht sind es für manche Menschen Abenteuer, Reisen, gutes Essen, was auch immer. Das kann super individuell sein, aber diesen Dingen, die einen so erfüllen und nähren, mehr Raum zu geben. Denn das ist das, was man nicht macht. Was man am Ende seines Lebens sicherlich bereut, wenn man dem zu wenig Wert und Raum beigemessen hat. Und natürlich bin ich jetzt in einer busy season of my life mit 2 Kleinkindern. Das wird sich auch wieder ändern. Und ich kann jetzt nicht alles perfekt auf nur die Sachen, die mich komplett erfüllen, auslegen. Aber auf der anderen Seite geht es genau darum, in dieser busy season, das, was wichtig ist, massiv zu priorisieren, weil gerade diese busy season ein unglaublich kurzer und unglaublich wertvoller Teil meines Lebens ist und vor allem des Lebens unserer Kinder. Und nicht hier durchzuhasseln und mir nur schlechtes Gewissen zu machen, weil ich irgendwie auf der einen Seite als Mama nicht gut genug bin, weil ich ja nicht voll mit allem und wir komplett in der Mama-Rolle aufgehe und auf der anderen Seite aber als Erwerbstätige nicht gut genug bin, weil ich eben auch die starke Priorisierung habe, das Wohl meiner Kinder und meiner Familie ist mal wichtiger. Dafür müssen vielleicht auch mal Termine und sowas hinten angestellt werden im Erwerbsleben. Das heißt, da bin ich ja auch nicht 100% drin. Und trotzdem ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich eben den Fokus viel stärker auf Familie, auf unsere Kinder, auf Beziehungen zwischenmenschlicher Art lege. Und das ist auch gut so. Und davon werde ich am Ende auch viel mehr haben, als wenn ich jetzt voll ins Erwerbsleben gehe, Karriere mache und so weiter. Also ich könnte das gar nicht kräftemäßig. Ich meine, die Entscheidung muss ich gar nicht treffen, weil ich weiß, ich könnte das kräftemäßig gar nicht. Und auch von meinem Gewissen her nicht. Aber wenn man jetzt in seinem Leben, egal wo man steht, sagt, man priorisiert einfach mehr die Dinge, die Aktivitäten, die einen erfüllen, dann ist das auch ein Ausdruck von Selbstwert und kann eben auch zu mehr innerer Zufriedenheit führen. Und wenn es aber gerade nicht möglich ist, das so zu machen, weil die äußeren Umstände sind, wie sie sind, eben als Beispiel, man ist gerade komplett im Mama-Leben oder hat ganz kleine Babys oder so, dann ist das auch okay. Also, und dann muss man nicht auf Biegen und Brechen sein Leben in jedem Lebensbereich super geil machen, sondern dann ist gerade die Situation, wie sie ist, sondern es ist ja auch gerade das, die innere Zufriedenheit mit der Situation, so wie sie ist, und sie mag sehr chaotisch sein und sie mag nicht dem gleichen, was man vorher in seinem Leben je gekannt hat, dann ist es eigentlich gerade diese innere Zufriedenheit, wenn man sie denn irgendwie kultivieren kann, die einen, glaube ich, gut und entspannt kann man jetzt in dem Zusammenhang nicht sagen, aber halt mit einer gewissen Gelassenheit und eben innerem Frieden durch diese Zeit begleitet und das Beste aus dieser Zeit macht. wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann ist es auch okay. Dann ist es auch in dem Moment einfach gut, so wie es ist. Man kann nicht immer mit allem zufrieden sein, man wird es nicht. Und man muss auch nicht vorher die perfekte buddhistische Zen-Zufriedenheit haben, um durch Herausforderungen des Lebens zu gehen. Die Herausforderungen kommen, in welcher Art und Weise auch immer. Und sie mögen einen manchmal wie ein Tsunami überrollen. Dann ist es so. Also auch das gehört dazu, dass irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, überhaupt darüber zu reflektieren, was ja meistens auch schon nicht möglich ist, zu akzeptieren. Und mir hilft dann auch manchmal, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier kriege ich gerade überhaupt keine Zufriedenheit hin, einfach der Gedanke, this too shall pass. Auch das geht vorbei. Ja, es ist alles nur eine Phase, es ist alles nur eine Momentaufnahme, der nächste Moment wird kommen. Und ja, auch das hilft mir auf jeden Fall, halbwegs gelassen durch große Stürme, innerliche Stürme zu gehen. Aber ja, ich bin von einer wirklichen Gelassenheit immer noch meilenweit weg, um da ganz ehrlich und transparent und authentisch zu sein. Jedenfalls, ihr merkt, um innere Zufriedenheit zu leben, kann man im Außen Dinge machen. Und es ist aber auch immer gut zu kombinieren, was man im Außen an Handlungen, an Veränderungen hervorruft und dann aber auch im Inneren sich bewusst zu machen, dass es eine Lebenshaltung ist, die man natürlich durch äußere Handlungen kultivieren kann, aber die durch die Arbeit im Inneren natürlich auch noch positiv befeuert wird. Das heißt, im Idealfall, und auch den Idealfall gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, das wirkt wie so eine positive positive Aufwärtsspirale. Wenn man zum Beispiel einfach wirklich mit Ausmisten anfängt, dann über dieses innere Loslassen, immer mehr zu so innerer Arbeit und Hinterfragen von eigenen Denkmustern, weil dieses Hinterfragen von, warum klebe ich eigentlich an gewissen Gegenständen, führt zwangsläufig auch irgendwann dazu zu fragen, warum mache ich eigentlich das immer so, wie ich es mache? Warum? Jetzt fängt man nämlich mal an, sich zu hinterfragen. Und dann arbeitet man da vielleicht weiter und dann ist man auch bereit, noch mehr ins Ausmisten oder in den Minimalismus reinzugehen, wenn man merkt, das könnte mir gut tun. Und so bedingt dann positiv das eine das andere. Es geht so schön ineinander über und bringt einen einfach deutlich weiter in diesem Kultivieren der inneren Zufriedenheit. Es betrifft einfach immer außen und innen. Und die Grundfrage dieser Folge, innere Zufriedenheit, ist es eine Mammutaufgabe oder reines Training? Ich würde sagen, es ist beides. Es ist natürlich eine Mammutaufgabe auf der einen Seite, weil man wird auch das nie erreichen und es wäre komplett, nicht ein Paradox, sondern es wäre komplett sinnlos, innere Zufriedenheit im Sinne einer Zielerreichung zu verfolgen, weil das ist dann genau das ist am Ziel vorbei. Es ist entweder hier und jetzt oder gar nicht, beziehungsweise im nächsten Moment vielleicht dann hier und jetzt. Aber ich kann nicht sagen, ich fange heute damit an, was zu machen und in 5 Jahren habe ich dann innere Zufriedenheit. So funktioniert das nämlich genau nicht. Und das sind aber genau so tendieren wir in unserer heutigen Zeit dazu, Aufgaben oder Dinge, die man irgendwie haben möchte, so irgendwie sich zurechtzulegen. Aber so funktioniert das halt einfach nicht. Und deswegen liebe ich dieses Thema auch so, weil es genau zeigt, wie wir gerade nicht funktionieren als Gesellschaft und was uns aber genau fehlt und extrem gut tun würde, als natürlich einzelne Individuen und aber auch als Gesellschaft, das wieder zu einem Wert zu machen und zu kultivieren. Und in dem Sinne, wenn man jetzt mit den Mustern des aktuellen Lebens geht, dann ist das eine Mammutaufgabe, die eigentlich nicht erreichbar ist. Auf der anderen Seite habe ich euch ganz viele Sachen gesagt, kleine Dinge, die man im Alltag integrieren kann, kleines Mini-Training einfach und dieses kleine Training, dieses Training im Kleinen, das kann eine Sache sein, vielleicht jeden Tag, jeden Abend mal einen Satz, ich bin dankbar für Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist genau dieses Training, das Kultivieren einer zufriedenen Geisteshaltung. Und das ist das, was man auch machen kann. Und da liegt wieder die Hoffnung. Einfach trainieren. Einfach wie so ein Muskeln trainieren. Kleine Schritte. Vielleicht hat man dann irgendwann Lust, wenn man das jeden Abend gemacht hat, zu meditieren, 5 Minuten am Tag oder noch mehr, oder man sagt sich, hey, ich möchte jetzt ein Coaching machen, oder. Es kann ja eine positive Aufwärtsspirale dann geben und vielleicht merkt man irgendwann, dass man seinen Zufriedenheitsgesamtlevel dann einfach ein bisschen nach oben shiften konnte. Aber natürlich ist man dann auch nicht gefeit vor den Ups and Downs. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hier zu dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile doch gerne die Folge bei Social Media oder einfach per Messenger an Freunde, Familie. Ich freue mich über ganz viele Sterne, über einen Daumen nach oben, über ein Abo natürlich auch. Und wenn du jetzt sagst, du hast noch Lust weiterzuhören, dann empfehle ich dir ganz stark Folge 2, auch vielleicht, wenn du sie schon mal gehört hast, könnte aber ein paar Folgen her sein, dann hör doch noch mal rein, was ich damals noch ganz mit anderen Schwerpunkten als heute zum Thema Zufriedenheit gesagt habe. Viel Spaß damit, wir hören uns. Bis dann, alles Gute.